Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo, herzlich willkommen. Ja, nach 10 Jahren erschien Beyoncé gestern wieder auf der Met Gala in New York.
I'm sorry.
Is there one piece of art that has changed your life?
I would say my children.
Your children?
Yes.
One more time?
My children.
Oh yeah, the greatest work of art.
Ja, die größte Kunst, die eigenen Kinder herzustellen. Mehr zu Mode, Kritik und Geld, Eindrücke von der Met Gala hören Sie gleich hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ja, es war mal wieder ein Abend der Superlative, der Macht und großen Inszenierungen. Gestern fand in New York die Met Gala statt. Dresscode in diesem Jahr: Mode ist Kunst. Wurde dieses Versprechen eingelöst? Gab es eventuell sogar kunsthistorische Referenzen? Und wie wurde mit der Kritik, den Protesten gegen Sponsor und Amazon-Gründer Jeff Bezos umgegangen? Fragen wir Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus an der Business and Law School. Hallo.
Hallo.
Frau Reiß, bevor wir über die Mode-Highlights sprechen, nochmal zur Einordnung. Welche Kritik gab es denn an Jeff Bezos im Vorfeld? Mit mindestens 10 Millionen US-Dollar soll er sich ja, ich sag mal spitz formuliert, eingekauft haben. Also welche Kritik gab es im Vorfeld und hat sich das auch auf dem Teppich bemerkbar gemacht?
Ja, also die Kritik hat sich ja entzündet eben an der Persona von Jeff Bezos, beziehungsweise an ihm und seiner Ehefrau Lauren Bezos Sanchez, die in diesem Jahr nicht nur Hauptsponsoren des Events waren, sondern auch Ehrenvorsitzende. Also das, man kann sagen, das ganze Event hat sich sozusagen auch um sie gedreht und Kritik an Jeff Bezos gibt es natürlich aufgrund der Arbeitsbedingungen bei Amazon, aber auch aufgrund von seiner Nähe zur Trump-Regierung und auch aufgrund von noch, er hat neulich die Washington Post gekauft, also dieser Versuch auch auf die Medien zunehmend Einfluss zu nehmen. Es gibt auch das Gerücht, dass er Condé Nast kaufen will, also dass der Verlag der die Vogue unter anderem herausgibt. Gleichzeitig muss man dazu sagen, dass die Met Gala immer schon von großen Tech-Unternehmen gesponsert wurde, beziehungsweise in den letzten Jahren, also Instagram, Apple, OpenAI waren immer schon Unternehmen, die dort eben sehr viel Geld für Tische ausgegeben haben, um dann die Celebrities einzuladen. Und es ist also insofern nichts Neues, dass jetzt diese Tech-Milliardäre auch hinter dieser Veranstaltung stehen. In diesem Jahr zeigt es sich vielleicht nur noch mal mit einer neuen Deutlichkeit. Und ich finde, das kann man auch in anderen Bereichen beobachten, dass so diese neue Oberklasse der so Tech-Bro-Milliardäre sich einfach nicht mehr schämen und ihren dekadenten Lifestyle auch gar nicht mehr versuchen, irgendwie abzumildern oder zu verbergen, sondern einfach ganz, ganz offensiv zur Schau stellen.
Ja, wie stillos bzw. stilvoll war denn der Auftritt seiner Frau Lauren Sanchez?
Ja, Lauren Sanchez, also ich weiß nicht, wer sie jetzt so vor Augen hat. Sie hat ja schon ein spezielles Aussehen, muss man sagen. Und ich glaube, sie hat jetzt so für ihre Verhältnisse eben betont stilvoll sich gegeben. Das Motto des Abends, also Fashion as Art, hätte ja durchaus hergegeben, eben sehr, sehr aufwendige Kleidungsstücke zu tragen. Sie glänzte aber mit Schlichtheit in Schiaparelli, in so einem schwarzen, sehr schlichten, figurbetonten Abendkleid, natürlich mit großem Ausschnitt, mit so perlenbesetzten Trägern, wovon einer ihr so über die Schulter gerutscht war. Und sie hatte so einen ganz cleveren Bezug dabei gemacht, nämlich zu dem Gemälde der Madame X, was auch im Metropolitan Museum hängt. Also sie hatte sich sozusagen selbst als Gemälde verkleidet und es wurde dann von vielen so interpretiert, da dieses Gemälde der Madame X eben sehr skandalös war und sie so eine skandalöse Dame der Gesellschaft war, dass sie sich eben selbst auch so sieht und ihren KritikerInnen damit zeigt, es ist ihr halt egal. Ne? Sie lebt so ihr bestes Leben auf dem roten Teppich und die Kritik ja gleitet an ihr ab, als wäre ihr schwarzes Abendkleid aus Teflon.
Und die anderen Stars und vor allem welche Stars haben sich gezeigt, welche besonderen Hingucker, optische Täuschungen oder auch ja handwerkliche Meisterleistungen gab es?
Ja, also es gab an dem Abend ganz deutlich so zwei unterschiedliche Ansätze zu beobachten. Das eine war eher so dieser Kunstansatz, eben sich selber in ein Kunstwerk zu verwandeln, wie das Heidi Klum zum Beispiel gemacht hat, wo ja aber kaum noch irgendwie so ein Abstand war zu ihren Auftritten, die man von Halloween kennt. Also es war eigentlich ein Kostüm. Und dann gibt es eben den Modeansatz und das sind natürlich die Momente, die man eigentlich sehen will auf dem roten Teppich der Met Gala, wo die Kleidungsstücke zwar unglaublich extravagant sind und wie Kunstwerke, aber eben auf Couture-Niveau gearbeitet. Und da gab es doch ein paar ganz gute Beispiele, zum Beispiel Kylie Jenner auch in Schiaparelli in so einem Corsagenkleid, was eben so aussah, als wäre sie schon im Begriff, sich ihr Kleid wieder auszuziehen, das aber auf eine ganz fantastische Art und Weise ausgeführt. Ich mochte persönlich auch Lena Dunham in so einem Valentino-Couture-Kleid in dem klassischen Rot, eben mit sehr viel Federn und Pailletten, hat man sowieso häufig auf dem Laufsteg gesehen, für etwas Aufsehen, weil eben die Kritik inkorporiert sorgt. Noch die Schauspielerin Sarah Paulson in einem Look von Mattia Fekal. Und dazu gehörte so eine Maske aus einem Dollarschein, den sie dann vor den Augen trug und eben so die Botschaft vermittelte, dass die Oberklasse von Geld oder von Geldgier geblendet ist.
Kaum wiederzuerkennen war ja auch Bad Bunny, also zumindest habe ich ihn nicht wiedererkannt. Der hat sich hinter Prothesen versteckt als alter Mann und verantwortlich dafür war auch der Make-up-Artist von Heidi Klum. Was für ein Statement verbirgt sich dahinter, wenn es um das Motto geht, Mode ist Kunst?
Ja, ich glaube, es war wie häufig bei der Met Gala so ein bisschen Ratlosigkeit, wie die Motti eben umzusetzen sind auf eine fashionable Art und dann gleitet es halt manchmal so in dieses Kostümige ab. War vielleicht interessant, ne, von Bad Bunny, der eben so ein großes Sexsymbol ist und eben so ein junger, wunderschöner Mann, sich dann eben älter zu zeigen. Ich glaube, das war eher so eine Art Spielerei. Was mir noch ganz gut gefallen hat in diesem Jahr, ist, dass wir doch einige so ungewöhnliche Herren-Outfits gesehen haben auf dem roten Teppich. Also nach Jahren mal wieder. Das gab es schon mal vor ein paar Jahren. Vielleicht erinnern sich einige noch an Jared Leto, der in so einem Gucci-Kleid kam mit seinem eigenen Kopf unterm Arm und dann ist es irgendwie wieder abgeflaut, dann hat man wieder mehr klassische Smokings und so gesehen und in diesem Jahr gab es dann doch einige spektakuläre Auftritte, auch neben Bad Bunny, Sam Smith zum Beispiel in so einer Art Deco, irgendwie großartigen Robe und man hat eben ein paar von diesen so etwas außergewöhnlicheren Herrenlooks auch mal wieder gesehen.
Dann schauen wir nochmal auf die Frauen. Es gab ja auch für viele ein Comeback. Nach 10 Jahren hat sich beispielsweise Beyoncé wieder auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art gezeigt. Ebenso Cher. Was haben sie getragen und verbirgt sich dahinter auch ein Statement?
Ja, also Beyoncé hat so ein sehr spektakuläres Kleid getragen, was so aussah wie so ein Glitzerstein besetztes Skelett von Olivier Rousteing, also dem ehemaligen Kreativdirektor von Balmain. Es war eben sehr, sehr, sehr glitzerig, hat auch viel Haut gezeigt. Eigentlich muss man sagen, dadurch wie ein typisches Kleid für Beyoncé auf dem roten Teppich. Aber das Besondere war, glaube ich, dass sie ihre Tochter Blue Ivy dabei hatte. Und das gab es ein paar Mal auf dieser Met Gala. Unter anderem auch Nicole Kidman hatte ja ihre Tochter Sunday Rose dabei, beide in Chanel. Und dann wird die Met Gala zu so einer Art Debütantinnenball, wo eben dann diese Töchter der höheren Gesellschaft in die Gesellschaft eingeführt worden. Also bei Beyoncé sehe ich das tatsächlich als Hauptmotivator, dass sie sozusagen Blue Ivy eben zum ersten Mal auf so einem glamourösen roten Teppich präsentieren wollte.
Und vielleicht nochmal abschließend an sich, also diese Spendengala, Gastgeberin ist Ex-Vogue-Chefin Anna Wintour, die gibt es seit 30 Jahren. Es geht um Einnahmen für das Kostüminstitut des Met. Warum ist denn dieses Institut eigentlich so relevant?
Naja, es ist halt ein Teil eines Museums, in dem Haute Couture oder auch andere Kleidungsstücke gesammelt, archiviert, ausgestellt werden. Das Metropolitan Museum ist wie alle staatlichen Museen unterfinanziert und als dieses Kostüminstitut damals gegründet wurde, haben die gesagt, naja, okay, ihr könnt in den Keller ziehen, aber ihr kriegt kein Geld von uns, ihr müsst euch selber finanzieren. Mode ist sowieso nur Kunsthandwerk. Und dann wurde eben schon vor 30 Jahren damit begonnen, eben durch diese Gala-Veranstaltungen einfach so von der New Yorker Upper Class und eben den modeaffinen Ehefrauen so das Geld einzusammeln. Als dann Anna Wintour dazu kam, wurde es eben glamouröser und rückte halt viel stärker in den Fokus der Medien und wurde dann mit der Zeit eben die Veranstaltung, die wir heute sehen, wo dann manche eben das Gefühl haben, das ist jetzt vollkommen gekippt. Auch die Preise sind aus dem Ruder geraten. Tickets kosten jetzt $100.000, dass also selbst die wohlhabenden EinwohnerInnen von New York sich das nicht mehr leisten können und das eben nur noch Sache von diesen Tech-Konzernen bzw. den besitzenden MilliardärInnen ist.
Gestern fand die Met Gala in New York statt. Im Vorfeld gab es viel Kritik durch Sponsor Jeff Bezos, der sich mit einigen Millionen eingekauft hat. Wir sprachen aber natürlich auch über die Highlights, die Trends im Jahr 2026 mit Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus. Herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Musiker, Labelchef, Wohltäter, Flüchtling, Familienmensch, aber auch Gangster. Vergangenes Jahr ist Rapper Khatta im Mai mit nur 43 Jahren plötzlich gestorben. Und jetzt gibt es eine Doku-Serie über sein Leben, sein Schaffen und Wirken in der ARD-Mediathek. Khatta, ein Leben ist nicht genug, heißt sie. Und mein Kollege Ismael Berasuan hat sie für uns gesehen. Ismael, nochmal für alle, die ihn nicht kennen. Ich habe ihn ja nur kurz mit Schlagworten beschrieben. Wer war Khatta?
Ja, ich würde sagen, das ist auch die Frage, die die Doku so versucht zu beantworten. Wer war das eigentlich? Aber ein paar Facts kann ich natürlich festhalten. Khatta heißt eigentlich Jiwa Hajabi und ist iranischer Kurde. Und er wächst in Bonn auf, nachdem er und seine Eltern vor dem ersten Golfkrieg fliehen. Und in Bonn, da lebt diese eigentlich ja sehr künstlerische, progressive Familie, also der Vater ist Komponist, die Mutter ist Lehrerin, in ja, Armut, ziemlich prekär allesamt. Und für Khatta wird dann die Kriminalität eine Lösung, um schnell Geld, aber auch Anerkennung zu kriegen. Und darüber macht er als einer der ersten so wirklich authentischen Gangster-Rap und gründet dann auch ein Label, Alles oder Nix. Khatta wächst also mit vielen Widersprüchen auf, die in der Doku auch der Musikjournalist Aryan Nejati gut zusammenfasst.
Du kommst aus dem Krieg, du schaffst es trotzdem Abi zu machen, du bist trotzdem kriminell, du liebst Rap-Musik, obwohl du inmitten von Klassik aufgewachsen bist. All diese Dualitäten haben ihn ausgemacht, aber haben auch eine, oder machen bis heute eine große gesellschaftliche Schicht in Deutschland aus, die einen migrantischen Hintergrund hat.
Und gerade für Jugendliche mit Migrationshintergrund wird Khatta dadurch auch zur Identifikationsfigur. Regelrecht zum Mythos wird er aber nach 2009. Da überfällt er nämlich einen Goldtransporter, flüchtet danach spektakulär und nimmt dann sogar in der Haft danach ein Album darüber auf.
Ja, also ein turbulentes, vielschichtiges Leben. Gelingt es denn der Doku, all diese Aspekte unter einen Hut zu bringen?
Ich würde sagen, teilweise. Also die drei Folgen erzählen jeweils ungefähr grob Khattas Kindheit und Jugend in Bonn, dann den Goldraub und das Gefängnis und schließlich die Zeit danach bis zu seinem Tod. Und dafür ist natürlich diese ganze Goldraub-Episode essentiell, aber die wurde auch schon im Fatih Akin-Film Rheingold sehr ausgiebig thematisiert. Da hätte mich die Zeit danach mehr interessiert, aber die wird in der Doku nur sehr gerafft. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass eben die Arbeit an der Doku schon begonnen wurde, als Khatta noch lebte und sie dann eben die ganze Zeit um seinen Tod herum auch noch abbilden musste. Mhm. Ich würde sagen, aber am besten ist die Doku genau da, wo sie sich halt Zeit lässt. Zum Beispiel in dieser ersten Folge, wo wir Khattas Bonn sehen.
Mhm. Also die erste Folge hat dir besonders gut gefallen. Was sieht man denn da alles?
Also sie nimmt uns wirklich richtig mit nach Bonn und in den Brüserberg, so einen Stadtteil am Rande der Stadt. Und generell arbeitet Doku auch viel mit Archivaufnahmen, also alten Interviews und Berichten. Aber dieses eigene neue Material der Doku, das ist halt besonders stark, weil da ihre Protagonisten auch eben gut zur Geltung kommen. Weil sie eben zum Beispiel in Bonn und auf dem Brüserberg groß geworden sind. Zum Beispiel Sami, der beste Freund, oder Fava, die Ehefrau von Khatta. Die erzählen beide toll, zum Beispiel vor so einem alten Internetcafé, das da mal so ein shady Musikstudio drunter war. Mich hat insgesamt auch sehr berührt, wie Fava Hajabi über die Beziehung zu ihrem Mann spricht in dieser Doku. Zum Beispiel auch, wie sie und Khatta sich während seiner Haft Briefe geschrieben haben und jetzt auch ein Zitat des persischen Dichters Rumi für sie eine ganz neue Bedeutung gewonnen hat.
Jiwa und ich haben in der Zeit, wo der in der JVA war, Rumi wirklich inhaliert. Und da gibt es ein Zitat, wo er sagt, jemand, der mit dem Herzen liebt, kennt keinen Abschied. Nur der, der mit dem Auge liebt, kennt einen Abschied. Die Liebe des Herzens kennt keinen Abschied.
An so Momenten merke ich auch, die Doku, die versucht sehr differenziert zu sein. Und was angenehm ist, sie exotisiert Rap nicht und auch die migrantische Lebensrealität nicht. Aber sie zeigt auch Kritik an Khatta und seinen Lebensentscheidungen. Trotzdem ist sie manchmal vielleicht auch ein bisschen nah dran an seinen Hinterbliebenen und das so konsequent durchzuhalten. Und dann heißt es ja schon im Titel der Doku, ein Leben ist nicht genug. Und ja, über so ein Leben sind drei Folgen einer Doku-Serie auch nicht genug. Vielleicht noch gerade für den Rapper Khatta, aber für den Menschen Jiwa Hajabi nicht ganz.
Also ich habe natürlich auch reingeschaut und ich habe mich auch gefragt, dass seine Eltern ja so künstlerische Personen waren, sein Vater Komponist und Partituren geschrieben hat und man ihn auch immer wieder sieht, wie er am Klavier sitzt und einfach sehr gut Klavier spielt. Das sind so Momente, die hätten einfach für mich noch mehr Platz haben können, weil er einfach ein großartiger Musiker war. Aber gibt es denn für dich überraschende oder auch neue Informationen über Ratat?
Ich fand es auch total schön, das so zu sehen, wie du es beschrieben hast. Vor allem, er spielt dann und dann ist sozusagen der Soundtrack, den er selber spielt, unter der Doku. Das ist auch so ein kleiner Gänsehaut-Moment. Aber weiß man eigentlich, wenn man sich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. So richtig neu finde ich hier wenig. Es wird eher versucht, seine Karriere gebündelt abzubilden. Und dabei geht die Doku aber auch sehr respektvoll vor. Also ist weniger auf Sensation aus, würde ich sagen, als zum Beispiel eben die Hafti-Doku. Und trotzdem geht sie nah ran an Ratat und zeigt auch Abgründe. Zwischendurch war er zum Beispiel auch krass überlastet. Er hat nämlich sehr, sehr groß businessmäßig gedacht, aber wurde irgendwann von all dem regelrecht aufgefressen, finanziell und körperlich, von all den Investments, den Labels oder auch seinem eigenen Tower in der Kölner Innenstadt. Und es gibt auch ein exklusives Interview in der Doku, kurz vor seinem Konzert in der Elbphilharmonie 2024. Da sagt er auch, er sei schon weit hinter dem Burnout gewesen.
Weil ich einfach an mein Limit körperlich und zeitlich auch gekommen bin und so. Also zeitlich im Sinne von, mehr als 3 Tage schaffe ich nicht wach zu bleiben. Weißt du? Fuck. Aber ich brauche aber noch 4. Weißt du? So. Und dann war das Problem, dass ich aber nicht mehr rauskam aus der Nummer. Ich habe gemerkt, okay, ich bin am Limit so. Normalerweise hörst du ja dann auf, aber es ging nicht. Mhm. Es ging einfach nicht. Es ging nicht so, weil Verantwortung ohne Ende dran hängen so. Andere Menschen und so. Boah.
Und das Tragische ist, in der Doku wirkt es eigentlich so, als wäre er dabei, sich zu fangen. Als hätte er eben auch nach der Privatinsolvenz so den Move geschafft, wieder auf die Beine zu kommen. So habe er kurz vor seinem Tod noch an einem neuen Album gearbeitet und daraus zeigt die Doku auch Snippets.
Zu viele Broke Kennex bubbeln über Kennex, dass sie broke sind. 20 Millionen Katalogwert, G's Insolvenzen, Ebins in Sessions, trotzdem penne G in der 4 Millionen Menschen.
Und dieses Album, das soll irgendwann auch posthum tatsächlich erscheinen, nachdem es so fertiggestellt wird, wie Ratat sich diesen, seinen letzten Coup, vorgestellt hat.
Ratat, ein Leben ist nicht genug, findet man in der ARD-Mediathek oder auch morgen Abend im NDR-Fernsehen. Und für alle Fans am Donnerstag, also genau ein Jahr nach seinem Tod, gibt es ein Tribute-Konzert in Köln in der Lanxess Arena, unter anderem mit Sio, Haftbefehl, Schwester Eva, Peter Fox, Jan Delay. Karten gibt es ab 39 Euro. Und Ismael Berasuan hatte die Infos zur Doku. Ich danke dir herzlich hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich will nicht arbeiten, sag nicht ich, sondern so heißt der neue Comic von Nele Jongeling. 30 Jahre alt, zählt damit zur Gen Z und genau mit diesem Thema setzt sich ihr Comic auseinander. Es geht um Fragen nach Identität und Selbstfindung, ähnlich wie auch ihr erster Comic, der allerdings autobiografisch angelegt ist und sich mit dem Thema Transition und auch Detransition beschäftigt. Und über beide spreche ich jetzt mit Nele Jongeling hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Hallo.
Hallo, schön, dich kennenzulernen.
Ja, ich will nicht arbeiten. Also das ist nicht nur ein provokanter Titel, der fühlt sich für mich einfach auch danach an, als würdest du da einer ganzen Generation oder vielleicht auch anderen Generationen aus dem Herzen sprechen. Mal kurz zur Geschichte. Es geht um Edith, die nach ihrem Studium auf Jobsuche ist. Eigentlich hat sie aber gar keinen Bock, nimmt deshalb an einer Castingshow teil. Projekt Traumjob, in der Hoffnung, wirklich ihren Traumjob zu gewinnen. Wie ist die Idee dazu entstanden?
Die Idee kam mir so ein bisschen auch aus dem Gefühl heraus, ich habe keine Lust zu arbeiten. Und ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt, was kann denn eigentlich eine Lösung dazu sein? Weil ich kenne so viele, denen es genauso geht. Und wir alle stecken ja aber irgendwo in einem System, in dem wir trotzdem unsere Miete bezahlen wollen und auch eigentlich arbeiten wollen. Und mit diesem Wettbewerb hatte ich die Idee, dass ich das einfach so ein bisschen auf die Spitze treibe und einfach mal so ein bisschen sarkastisch kommentiere, inwiefern uns allen da eigentlich irgendwo auch so eine Last aufgelegt wird und zu der wir aber auch irgendwie gar nicht so eine einfache Lösung haben.
Also es ist ja auch eine, ja, wenn man so möchte, absurde Mediensatire. Es gibt Britta Meier, Gründerin des Projekts Traumjob. Und dann gibt es noch die Business-Journalistin Dr. Freude. Und das finde ich sehr interessant. Sie ist nicht nur Journalistin, sondern auch gleichzeitig Psychologin. Was heißt das? Welche Funktion übernimmt sie?
Ich finde es ganz spannend, weil eigentlich ist sie keine Psychologin, aber sie übernimmt irgendwo eine psychologische Funktion im Buch. Also sie befragt die Teilnehmenden der Show, interviewt sie, findet so ein bisschen heraus, was sind deren Hintergründe. Das heißt, man lernt auch so die einzelnen Teilnehmenden, nicht nur die Hauptfigur, kennen. Und es ist so ein bisschen unklar, ob sie dabei, also was ihre eigene Motivation dabei ist. Also ob sie es einfach nur macht, weil es ihr Job ist. Ob sie dabei vielleicht auch irgendwo so ein Wohlwollen hat oder Hintergedanken. Manchmal sieht man so ein bisschen, dass sie auf ihrem Notizblock eigentlich nur Einkaufslisten schreibt und Kritzeleien hat. Also vielleicht ist ja auch alles egal. Das ist eigentlich alles so ein bisschen unklar in dem Buch.
Vielleicht will sie auch nicht arbeiten.
Genau.
Die Kandidatinnen, die stehen ja alle vor unterschiedlichen Herausforderungen. Freundschaften scheint es nicht wirklich zwischen den Teilnehmenden zu geben. Aber sie sind auch nicht wirklich Konkurrentinnen, sondern fühlen alle, und das haben sie ja auch schon anfangs beschrieben, dass sie sich gegen das System stellen müssen. Wie politisch ist ihr Comic? Wie viel Kritik auch am Kapitalismus steckt darin?
Anfangs hatte ich sehr, sehr viel Kritik und Inhalt. Ich musste mich dann aber auch so während des Schreibens langsam darauf konzentrieren, dass es schon irgendwo auch eine Erzählung ist, also eine Novelle, eine Graphic Novel. Mhm. Also ich finde da immer so eine Lösung, indem ich die Kritik, die ist drin, aber die ist sehr passiv erzählt. Also ich habe da meine Gedanken drin und hoffe, dass andere das auch daraus lesen. Es kann aber auch sein, dass Leute da eine ganz andere Geschichte oder ganz andere Schlüsse draus ziehen.
Ja, und der Stil ist eigentlich, liest man das ja auch schon aus dem Titel heraus, witzig, humorvoll. Auch die Kandidatinnen müssen in einer Disziplin zum Beispiel eine Excel-Tabelle ausfüllen und gleichzeitig finden dann Ablenkungsmanöver statt. Handys vibrieren, Bälle fliegen durch die Gegend. Und auf der anderen Seite geht es auch um ernste Themen, also Selbstzweifel, Depressionen und Diskriminierung bei der Jobsuche. Warum haben Sie sich für diese Erzählart entschieden?
Ich finde, dass Humor so eine ganz gute Möglichkeit ist, um mit Themen umzugehen, die auch ernster sind, für die man vielleicht auch nicht unbedingt eine Lösung präsent hat. Also das angesprochene Problem, wir wollen alle nicht arbeiten, haben aber irgendwo auch Probleme in der Arbeitswelt, die man einfach eben nicht mal eben lösen kann. Da braucht es manchmal auch einfach ein bisschen Humor, um damit umzugehen, um das zu besprechen. Und damit versuche ich immer so ein bisschen eine Leichtigkeit in meine Arbeit reinzubringen, dass man sich eben nicht komplett deprimiert und verzweifelt in so eine Geschichte begibt, sondern trotzdem immer mit so einem kleinen Lacher rausgeholt wird aus der Ernstigkeit, aber sich dann eben trotzdem damit befassen kann.
Weil es vielleicht auch gerade das Tool braucht, um sich mit ernsten Themen auseinanderzusetzen. Ich finde, das Thema Selbstfindung, was Sie ja nicht nur in Ich will nicht arbeiten thematisieren, sondern auch in Ihrem ersten Comic Emilia, das veranschaulicht auch auf eine zumindest am Anfang humorige Art, wie man mit Geschlechtsidentitäten umgeht. Inwiefern hat sich Ihre Arbeit jetzt an den unterschiedlichen Geschichten doch voneinander unterschieden?
Ich denke, ein gravierender Unterschied war, dass Emilia schon eine sehr persönliche Erzählung war. Ich bin selbst eben auch die Trans, also habe die Erfahrung gemacht, die in diesem Buch thematisiert wird. Auch wenn es immer noch eine fiktionale Ebene hat, also die Geschichte an sich selbst ist auch auf einer fiktionalen Ebene. Da sind dann wieder Ähnlichkeiten. Also beides ist ein Ausgangspunkt, den ich selbst erlebe oder empfinde. Und dann habe ich da eine fiktive Geschichte, die das thematisiert. Aber gleichzeitig war Emilia natürlich dann nochmal ein bisschen persönlicher.
Mhm. Sie leisten ja auch Aufklärungsarbeit, unterstützen Betroffene. Das Thema, wer bin ich? Ich habe gelesen, dass Sie eigentlich das Gefühl hatten, dass Sie transgeboren wurden. 3 Jahre haben Sie dann als Mann gelebt. Und mich würde interessieren, was waren die Gründe, warum Sie dann die Geschlechtsangleichung wieder rückgängig gemacht haben?
Also erstmal rückgängig gemacht habe ich die nicht, weil das nicht so. Also ich habe halt einfach aufgehört, die Hormone zu nehmen und der Rest, der ist halt jetzt einfach so und mit den Konsequenzen lebe ich. Der Grund war so ein bisschen, ich bin älter geworden, ich habe mehr Abstand zu meinem Unwohlsein empfunden und habe gemerkt, dass hinter dieser Geschlechtsdysphorie, die ich empfunden habe, also dieses Ablehnen meines eigenen Körpers, dass da ganz andere Gründe hinterstecken, dass ich nicht einfach irgendwie so geboren wurde, sondern dass das tatsächlich Gründe hat, wie dass ich mich als Frau unwohl fühle, als Lesbe auch Schwierigkeiten immer hatte und da irgendwie versucht habe, eine Lösung zu finden.
Und meinen Sie, dass Sie mit Ihrer Geschichte oder auch durch den ersten Comic Emilia als eine Art Vorbild fungieren? Also gibt es etwas, das andere Menschen auch an Positiven eventuell daraus ziehen können, die in einer ähnlichen Situation sind?
Ich finde es immer ein bisschen lustig. Also ich würde mich nicht als Vorbild beschreiben, aber ich habe auf jeden Fall bisher auch das Feedback bekommen, dass das resoniert mit anderen, dass das anderen geholfen hat, beispielsweise eben eigene Zweifel oder Sorgen aufzufangen oder aber eben sich auch in ihrer Identität zu festigen und da mehr Sicherheit zu finden oder auch einfach das Gefühl haben, dass ihnen das aus dem Herzen spricht. In dem Sinne hat das dann vielleicht schon irgendwie so eine Funktion.
Emilia ist im Jaja Verlag erschienen. Neu veröffentlicht hat Nele Jungeling die Graphic Novel Ich will nicht arbeiten im Verlag Reprodukt erschienen. Kostet 29 Euro. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Jungeling, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
In Ihrem Smartphone, aber auch in Windkraftanlagen und Elektromotoren stecken seltene Erden. Für die moderne Technologie also unverzichtbar. Seltene Erden, das klingt so, als gäbe es sie super selten, bezieht sich aber auch auf die Gewinnung, also dass man sie meist nur in geringen Mengen abbauen kann. Und man kann sich auch künstlerisch mit seltenen Erden beschäftigen. Wie und warum, das sagt uns Künstlerin Feline Rinnert, eröffnet heute auf dem Gelände des Museums für Naturkunde in Berlin eine temporäre Grabungsstätte. Seltene Erden, 17 Bruchstücke heißt sie, kann man eine Woche erleben. Sprechen wir darüber jetzt. Herzlich willkommen, Feline Rinnert, hier bei uns im Kompressor-Magazin.
Hallo.
Ja, wie war Ihr Zugang? Also wieso beschäftigen Sie sich als Künstlerin mit seltenen Erden?
Naja, man hat als Künstlerin ja sehr viel mit Material zu tun, also allen möglichen Materialien, auch viel mit Technik. So habe ich so in den letzten Jahren, gab ja einen großen Diskurs über Nachhaltigkeit, mich viel mit Rohstoffen und Ressourcen beschäftigt. Auch immer so mit der Frage, wo kommen die eigentlich her, was gibt es alles und wie kann ich da irgendwie, außer dass ich sie jetzt im Laden kaufe, eine Beziehung zu bekommen. Und da bin ich auf die Elemente der seltenen Erden gestoßen zum ersten Mal. Und mir ist aufgefallen, dass ich die Namen dieser 17 Elemente noch nie gehört habe. Also die heißen dann sowas wie Dysprosium, Neodym, Europium, Samarium. Also auch so total tolle Namen. Und ich habe mich eigentlich erstmal von diesen Namen verzaubern lassen, bevor ich dann angefangen habe, darüber zu recherchieren. Und das war so vor 2 Jahren, also bevor jetzt auch dieser ganze Hype angefangen hat. Und dann war ich total erschrocken eigentlich, dass ich so wenig darüber weiß, weil mir klar wurde, wie wichtig sie eigentlich sind heutzutage für uns alle. Also ja. Und wie abhängig wir davon sind mittlerweile. Auch gerade was neue Energien betrifft, also grüne Energien betrifft.
Vielleicht können Sie das auch nochmal veranschaulichen, warum es da so eine ja scheinbare Geheimhaltung über seltene Erden zu geben scheint. Also warum wissen wir so wenig darüber, was zum Beispiel im Smartphone eigentlich für ja seltene Erden stecken?
Das weiß ich nicht, warum das so ist. Also es hat sicherlich, also es gibt da natürlich sehr viele politische und wirtschaftliche Vernetzungen und Infrastrukturen, die ich auch in meiner Recherche nicht durchsteigen konnte. Also ich konnte, wie gesagt, nur Bruchstücke irgendwie immer wieder davon aufschnappen. Aber eigentlich ist es ja was, was man also auch schon in der Schule lernen könnte. Aber vielleicht, also sie wurden ja auch nicht vor kurzem entdeckt. Sie wurden vor 100, 150 Jahren entdeckt. Also es gibt sie schon ein Weilchen und es gibt auch schon einige Jahrzehnte Abbau davon. Also daher, ja.
Und in Bezug auf Ihre Recherche, wo sind Sie da alles hingereist? Was haben Sie erforscht?
Ich habe mich dann, also als klar wurde, dass ich dieses Projekt mache, auf 3 Orte konzentriert, weil es ist natürlich ein sehr, sehr großes, weites Feld. Und habe angefangen in Deutschland. Es gibt hier eine, also zumindest eine bekannte potenzielle Lagerstätte von seltenen Erden in Storkwitz, das ist in der Nähe von Leipzig in Sachsen, und habe dort mit dem Institut, mit dem Landesamt für Geologie Kontakt aufgenommen und habe mir die Bohrkerne, die dort gegraben wurden, angeschaut und genau, habe mit Geologinnen gesprochen. Also das ist ein Ort und dann war ich vor einem Jahr auf einer Recherchereise in China. Ist natürlich naheliegend erstmal, dass man da hinfährt, weil man, wenn man sich damit beschäftigt, schon relativ schnell wird klar, dass ohne China, also 95% aller seltenen Erden werden zurzeit in China produziert. Wenn sie auch nicht alle dort abgebaut werden, aber sie werden zumindest dann von dort verkauft. Und dann bin ich nach China gefahren. Da kann ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Also sehr viel davon gesehen habe ich dort nicht, weil das wird dort eben auch extrem geheim gehalten. Und der dritte Ort ist dann letztendlich, wo ich jetzt gerade hier bin, das Museum für Naturkunde Berlin. Mhm. Und da war ich eben auch sehr neugierig zusammen mit dem Netzwerk Naturwissen, mit dem ich das hier nun gemeinsam umsetze. Welche Mineralien gibt es hier eigentlich, die seltene Erden enthalten? Und wird das irgendwie gekennzeichnet? Oder wie präsent sind die eigentlich hier im Haus?
Ja, dann lassen Sie uns doch auf das Museum zu sprechen kommen. Was genau erleben denn die BesucherInnen? Gibt es zu jeder Erde eine Installation, ein Kunstwerk, eine Skulptur, also um das Museum herum?
Also so konkret ist es nicht. Also ich glaube, es bleiben immer Bruchstücke, die sich auch überlagern und dann auch jetzt glaube ich nicht so abgegrenzt nebeneinander stehen. Das Interessante ist ja auch, dass die seltenen Erden immer als Gruppe auftauchen. Auch eigentlich ein sehr schönes Bild, also wie so ein Chor. Mhm. Auch ein Grund dafür, dass sie so schwer abzubauen sind. Einer erwartet, dass man wird abgeholt am Eingang und wird dann auf das Gelände des Museums geführt, denn das ist noch sehr viel größer als die Ausstellungsräume, die man normalerweise besuchen kann. Und dort gibt es dann hinten einen kleinen Raum, wo ich eine Ausstellung aufgebaut habe mit meinen Rechercheergebnissen. Das sind jetzt nicht genau 17 Bruchstücke, aber es sind einige Bruchstücke, die sich zusammensetzen eben aus meinen Fundstücken, aus Interviews, die wir geführt haben mit Expertinnen aus der Politik, aus der Geologie und auch aus dem Recycling tatsächlich. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, von diesem kleinen Raum aus wiederum mit einem kleinen Heft zurück in den Mineraliensaal ins Museum zu gehen und dort die Mineralien zu finden, die seltene Erden enthalten. Das ist so die Basis von dieser Intervention. Und dann gibt es noch sehr viel Begleitprogramm. Also es gibt eigentlich jeden Tag dann entweder ein Konzert, eine Performance. Heute Abend ist eine Podiumsdiskussion mit den Expertinnen, die wir eingeladen haben. Ein Filmabend, ein Workshop, genau. Alles auf der Webseite ersichtlich.
und welche zentralen Erkenntnisse gewinnt man über die seltenen Erden, beziehungsweise wenn man sich diese Ausstellung, so nenne ich sie jetzt mal, anschaut?
Also vielleicht eine Sache dazu, die, glaube ich, sehr wichtig ist, um das zu verstehen. Also es geht zum großen Teil auch darum, was nicht sichtbar ist, beziehungsweise auch das, also was uns vorenthalten wird oder diese Frage danach, was sollen wir denn sehen und was sollen wir nicht sehen. Und Ausgangspunkt dafür war eine Erfahrung, die ich gemacht hatte. Ich hatte in meiner Recherche das nennt sich Rare Earth Museum Baotou, gefunden in China, in der Nähe der größten Mine dort im Norden, und wollte dort hinfahren. Und bis ich dann irgendwann gemerkt habe, als ich dort war, auf chinesischen Webseiten taucht das überhaupt gar nicht auf. Und ich bin zu dem Punkt gekommen, es existiert nicht, zumindest ist nicht gewollt, dass ich dorthin fahre. Mhm. Laut der Webseite, die ich gefunden habe, hat es einen Designpreis in Paris gewonnen. Also das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt gewesen für diese Ausstellung, zu sagen, okay, schauen wir genauer hin, graben wir selber, der Prozess ist auch nicht abgeschlossen. Eigentlich werden immer mehr Schichten dazugeführt und ich versuche so, eigentlich eine Herangehensweise an Material, an Rohstoff, aber auch an die Frage von wie recherchieren wir oder wie sammeln wir Wissen oder was ist Wissen überhaupt, das was wir sehen.
Und genau. Was wir nicht sehen. Es ist eine künstlerische Intervention. Ab heute findet eine Woche lang statt am Museum für Naturkunde. Seltene Erden, 17 Bruchstücke. Ich sprach mit Künstlerin Feline Rinnert hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.